D-Radio Wissen. Update.
30 Tote. Das ist eine neue Zahl in dem Flüchtlingsdrama, das sich jeden Tag wieder auf dem Mittelmeer abspielt. Das ist unser Thema im Update heute. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Ann-Kathrin Horn.
Update.
Vor der Küste von Sizilien hat die italienische Küstenwache heute Nacht ein Flüchtlingsboot entdeckt. An Bord waren fast 600 Menschen, 30 von ihnen sind während der Überfahrt gestorben. Vermutlich sind sie erstickt. Insgesamt gibt es damit in der ersten Hälfte dieses Jahres mehr als 230 Tote auf dem Mittelmeer. Das sind bisher weniger Tote als letztes Jahr, aber die Zahl der Flüchtlinge, die von Nordafrika über das Mittelmeer Richtung Italien kommen, ist insgesamt stark gestiegen. Letztes Jahr waren es etwa 42.000 und dieses Jahr, da sind wir gerade erst mal bei der Halbzeit, gibt es schon mehr als 60.000. 60.000 Menschen. Die meisten von ihnen kommen aus Krisengebieten wie Syrien oder dem Irak oder aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara. Weniger Tote, aber insgesamt mehr Flüchtlinge. Das liegt unter anderem an einem neuen Programm von Italien. Mare Nostrum, also unser Meer heißt das und bedeutet, Flüchtlinge sollen schon auf See gerettet werden, wenn ihre Boote in Gefahr sind. Das Programm wurde gestartet nach dem Bootsunglück letztes Jahr vor Lampedusa, bei dem es fast 400 Tote gab. Der italienische Pfarrer Carlo D'Antoni meint, dass das Mare Nostrum-Programm Erfolge zeigt, lenkt vielleicht vom eigentlichen Problem ab. Flüchtlinge werden zwar gerettet, aber ihr Weg bleibt gefährlich.
Il Mar Mediterraneo è l'immenso campo di concentramento.
Das Mittelmeer ist ein immenses Konzentrationslager. Wir wissen doch alle, dass das ein Meer voller Toter ist und Menschen sterben immer noch. Ich habe den Eindruck, dass da etwas sehr Schlechtes hinter der Fassade des Positiven versteckt wird, denn Mare Nostrum ist etwas Gutes.
Viele meinen, das Mare Nostrum-Rettungsprogramm hat dazu geführt, dass Flüchtlinge denken, jetzt ist der Weg übers Mittelmeer gar nicht mehr so gefährlich und dass sich die Zahl der Flüchtlinge deswegen dieses Jahr erhöht hat. Fabiana Giuliana sieht das anders. Sie arbeitet fürs Flüchtlingshilfswerk der UNO.
Ich möchte festhalten, dass die Staaten, aus denen die Menschen jetzt mit Mare Nostrum ankommen, darunter Syrien oder Eritrea, die gleichen sind, aus denen die Migranten sehr zahlreich schon seit einigen Monaten kommen, auch bevor es Mare Nostrum gab. Die Operation könnte anziehend wirken, aber die Menschen kommen aus den gleichen Ländern wie vorher.
Für Italien ist die Flüchtlingsfrage drängender als für Deutschland. Wir sind weit weg von Europas Außengrenzen. Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi findet, dass die EU mehr tun müsste. Das hat er im italienischen Parlament gesagt.
Ein Europa, das alles im Detail reglementiert, zum Beispiel wie der Thunfisch oder Schwertfisch gefangen werden soll. Und wenn dieses Europa dann, wenn anstatt der Fische Leichen im Meer schwimmen, wegsieht, dann ist das kein Europa, das ich zivilisiert nennen darf.
Auch Bundespräsident Joachim Gauck hat sich heute zum Thema Flüchtlinge geäußert. Bei einem Symposium hat er Deutschland vor Selbstgerechtigkeit bei der Flüchtlingspolitik gewarnt. Er meint, gemessen an der Bevölkerung müsste Deutschland viel mehr Asylbewerber aufnehmen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz gibt es zum Thema Flüchtlinge folgende Kommentare. Fantese schreibt bei zeit.de: Diesem Schlepperunwesen muss ein Ende gemacht werden. Die armen Schlucker, die von diesen Lumpen aufs Meer gelockt werden, haben doch keine Ahnung, was sie erwartet. Die Schlepper kassieren Fettkohle für die Überfahrt und sind natürlich selber nicht an Bord. Die aufgebrachten Boote müssen zurück nach Afrika und dort sofort zerstört werden. Dann spricht es sich herum, dass die Überfahrt nicht klappt und die Schlepper machen Minus. Der MM meint dazu, Europa trägt keine Schuld an diesen Tragödien. Man kann Europa keinen Vorwurf machen. Jedes Land auf dieser Welt besitzt Regulationen bezüglich Zuwanderung und Aufenthalt. Und wenn sich Menschen in völlig überfüllten Seelenverkäufern auf dem Weg übers Mittelmeer machen, dazu noch ohne jegliche nautische Ausstattung und Ausbildung, so ist dies fast als Suizid zu werten. Es ist tragisch und jeder Tote ist eine Tragödie. Aber können und sollten wir uns deshalb einen Vorwurf machen? Ich denke nicht. Phonomatic meint bei tagesschau.de, wer hier einen liebevolleren Umgang mit den Flüchtlingen fordert, der macht dort schon Zehntausenden Mut, ihr Leben auf dem Mittelmeer zu riskieren. Das ist genauso unverantwortlich. Die Menschen sind verzweifelt und würden jeden Strohhalm ungeachtet der Risiken ergreifen. Ein bisschen ist das auch Anfeuerung zum Selbstmord. Hoyo schreibt, offensichtlich sind viele, die nach Europa kommen wollen, so informiert, dass nur hier für sie ein relativ glückliches Leben möglich ist. Aber genau das ist der Anfang. Denn früher gab es nicht mal solche Informationen, dass man besser leben kann. Da haben sich Millionen ihrem Schicksal ergeben.
Was sonst noch wichtig war?
Bulgarien gilt als ärmstes EU-Land. Und seit ein paar Tagen gibt es große Probleme mit dem Finanzsystem. Im Internet und auch per SMS kursierten Warnungen, in denen es hieß, dass mehrere Banken bald pleite gehen. Daraufhin haben viele Kunden ihr Geld abgehoben. Auch heute gab es lange Schlangen vor den Geldautomaten. Die Folge: Den Banken droht jetzt tatsächlich eine Pleite. Eine Bank wurde von der Zentralbank übernommen. Die bulgarische Regierung versucht, die Situation zu beruhigen. Sie hat eine Garantie auf Sparguthaben abgegeben. Ministerpräsident Plamen Orešarski sagt:
Ich sehe keinen Grund für die Bürger, sich zu sorgen, sagte er. Der Staat verfügt über genügend Instrumente. Wir arbeiten sehr gut mit der bulgarischen Zentralbank zusammen. Wir werden nicht zulassen, dass die Bürger ihr Vertrauen in die eine oder andere Institution verlieren.
Auch die EU hilft. Sie will Kredite in Höhe von 1,7 Milliarden Euro verlängern. Dass die Menschen plötzlich Geld von Banken abziehen, kommt immer wieder vor. Dass Kriminelle mit Falschmeldungen ein Bankensystem zum Wanken bringen, ist aber neu. Die Terrorgruppe ISIS kontrolliert aktuell Regionen in Syrien und ist auch im Irak auf dem Vormarsch. Die USA sehen die ISIS-Kämpfer auch als Gefahr für ihr eigenes Land. Präsident Barack Obama hat heute vor sogenannten Dschihad-Touristen gewarnt, also vor Europäern, die sich der ISIS anschließen und sich zu Kämpfern ausbilden lassen.
In manchen Gebieten gewinnen sie an Macht. Es gibt Europäer, die mit ISIS sympathisieren und nach Syrien gegangen sind. Und jetzt können sie in den Irak gehen. Sie könnten dort Kampferfahrungen machen und zurückreisen nach Europa. Mit ihren europäischen Pässen bräuchten sie kein Visum, um in die USA weiterzureisen.
Obama hat angekündigt, dass es mehr Geheimdienstarbeit geben soll, um zu verhindern, dass Kämpfer irgendwann in die USA einreisen. Die Terrorgruppe ISIS hatte gestern ein grenzübergreifendes Kalifat ausgerufen, einen islamischen Staat. Im Internet kursiert eine Audiobotschaft, die vom Sprecher der ISIS sein soll. In der Botschaft heißt es, dass Abu Bakr al-Baghdadi, der Chef der ISIS, jetzt Anführer aller Muslime ist.
Seine Autorität reicht jetzt über weite Teile im Irak und in Großsyrien. Das Land ist jetzt unter seiner Führung, von Aleppo bis Diyala. Hört auf euren Führer und gehorcht ihm. Unterstützt euren Staat, der sich ab jetzt immer weiter vergrößern wird.
Ob die Aufnahme echt ist, konnte noch nicht überprüft werden. Viele Islamgelehrte haben sich heute zu Wort gemeldet und gesagt, dass sie das Kalifat ablehnen. Sie bezeichnen die ISIS-Kämpfer als unislamisch, weil sie den Tod anderer Muslime in Kauf nehmen. In der Ukraine endet heute die Waffenruhe zwischen der Armee und den prorussischen Separatisten. Ob sie verlängert wird, ist noch nicht klar. Noch etwas läuft heute Abend zur gleichen Zeit aus. Ein Ultimatum, das die EU Russland gesetzt hatte. Russland sollte die Separatisten dazu bringen, Grenzposten zurückzugeben und mit der ukrainischen Regierung zu verhandeln. Russland hat jetzt in diesen Punkten Entgegenkommen signalisiert.
Was noch wichtig wird:
Heute um 22 Uhr trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft im Achtelfinale auf Algerien. Trainer Joachim Löw hat vor dem Spiel gesagt:
Unsere Mannschaft brennt auf dieses Achtelfinalspiel, weil solche Spiele eben auch, wo es kein Hintertürchen mehr gibt, wo es nur noch darum geht zu gewinnen, wo du gewinnen musst, solche Spiele haben schon eine besondere Magie und eine große Spannung.
In Hongkong jährt sich morgen zum 17. Mal der Tag, an dem die Sonderverwaltungszone von Großbritannien an China zurückgegeben wurde. Traditionell gibt es an diesem Tag in Hongkong Demonstrationen. Viele rechnen damit, dass die Proteste morgen sehr groß werden. Denn zwischen Hongkong und China ist die Stimmung gerade sehr, sehr angespannt. Fast 800.000 Hongkonger haben in einer Online-Petition dafür gestimmt, dass sie ihre Regierung direkt bestimmen wollen und nicht von China vorgegeben bekommen wollen. China erkennt die Online-Petition nicht an und hat sie kritisiert.
Und sonst in der Welt?
Die private US-Sicherheitsfirma Blackwater steht schon länger in der Kritik, weil sie im Irakkrieg äußerst brutal auch gegen Zivilisten vorgegangen ist. Wie die New York Times berichtet, geht die Firma aber offenbar auch mit ihren Auftraggebern von der US-Regierung nicht zimperlich um. Die Zeitung zitiert aus einer internen Notiz des Chefermittlers des US-Außenministeriums, der die Aktivitäten der Söldner 2007 unter die Lupe nahm. Demnach bekam der Ermittler wegen seiner Untersuchungen Todesdrohungen vom Blackwater-Chef im Irak.
Der Blackwater-Chef habe ihm nach einem Streit gesagt, dass er ihn sofort töten könnte und keiner könne etwas dagegen tun, weil sie im Irak seien. Der US-Chefermittler schrieb, dass er diese Drohung ernst nahm. Blackwater richtete 2007 ein Blutbad in Bagdad an, bei dem 17 unbewaffnete Zivilisten getötet wurden. Deswegen stehen im Moment 4 Ex-Mitarbeiter vor Gericht. Ruandas Ex-Armee-Chef ist mit seiner Berufung gegen seine Verurteilung für den Genozid 1994 gescheitert. Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda hat seine Strafe von 30 Jahren Haft bestätigt. Außerdem Ex-Armee-Chef hatte auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt und eine noch höhere Strafe gefordert. Auch sie bekam nicht recht. Ex-Armee-Chef Augustin Bizimungu war 2011 wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen worden. Er soll selbst zu Massakern an den Tutsi aufgerufen haben und seine Untergebenen auch nicht von Gewalt abgehalten haben. Letzteres bestritt der Armeechef bei seiner Berufung. Beim Völkermord in Ruanda wurden 1994 nach UNO-Schätzungen 800.000 Menschen getötet, vor allem Angehörige der Tutsi-Minderheit. Australien will Fälle von Kindesmissbrauch besser aufklären und verfolgen. Eine Untersuchungskommission hat heute ihren Zwischenbericht vorgelegt. Demnach ist in Australien jedes dritte Mädchen und jeder siebte Junge schon einmal Opfer sexuellen Missbrauchs geworden. Die Kinder waren im Durchschnitt 9 oder 10 Jahre alt. Die meisten Täter seien Männer gewesen, vor allem Kirchenvertreter, Lehrer oder Mitarbeiter von Kinderheimen. Meist seien sie von ihren Chefs gedeckt worden. Die Untersuchungskommission berichtet, sie sei von der Zahl der Betroffenen überwältigt worden. Tausende Menschen hätten sich gemeldet. Deswegen braucht die Kommission 2 Jahre mehr Zeit, um die Arbeit zu bewältigen und Empfehlungen zu formulieren. Sie war 2012 von der australischen Regierung ins Leben gerufen worden.
Wissensnachrichten.
Was man im Schlaf nicht alles so machen kann, schlank werden steht ganz oben auf der Liste. Lernen im Schlaf ist auch hoch im Kurs. Es wäre ja auch schön, wenn man die 8-9 Stunden im Bett sinnvoll verbringen könnte. Wie wäre es zum Beispiel mit Holländisch lernen? Für den Fall, dass man die niederländische Nationalmannschaft anfeuern will zum Beispiel. Tina Kiesling aus der Nachrichtenredaktion. Holländisch lernen im Schlaf, wie geht das genau?
Indem man sich schlafen legt und sich die Vokabeln noch einmal im Schlaf vorsäuseln lässt. Konkret haben die Forscher von der Schweizer Uni Fribourg 60 Versuchspersonen in ihr Labor verfrachtet und sie gebeten, vorm Schlafengehen holländische Vokabeln zu pauken. Die Hälfte der Probanden ging anschließend schlafen. Denen wurde, während sie in der Tiefschlafphase waren, das eben Gelernte noch einmal vorgespielt. Und zwar so leise, dass sie nicht aufwachten, aber das unterbewusst schon noch mitbekamen. Die anderen durften nicht schlafen, sondern mussten wach bleiben, hörten aber auch die Wiederholung der Vokabeln.
Und die Schlafenden konnten dann tatsächlich besser Holländisch, besser als die, die aufgeblieben sind.
Genau, das konnten sie. Die Wissenschaftler haben beide Gruppen dann um 2 Uhr nachts abgefragt und da waren diejenigen im Vorteil, die schlafen durften und denen die fremdsprachigen Wörter noch einmal vorgeflüstert wurden. Die Schweizer Forscher sagen aber auch, das geht natürlich nur, wenn man vorm Schlafen gepaukt hat, also einfach nur das Wörterbuch per Audiomitschnitt durchlaufen lassen, das funktioniert nicht. Da muss das Gehirn quasi vorher schon eine Verknüpfung herstellen, die dann im Schlaf reaktiviert wird.
Also nur schlafen geht nicht, ein bisschen was tun muss man auch noch. Außerdem hast du dir heute die Zwischenergebnisse einer europaweit angelegten Studie zum Thema HIV angeschaut.
Die Studie liefert Daten von über 1000 Paaren, bei denen einer der Partner HIV-positiv ist und Medikamente dagegen bekommt. In den vergangenen 2 Jahren hat man dann Daten über deren Sexualkontakte gesammelt. Und da heißt es jetzt, wenn die Paare, bei denen einer der Partner HIV-positiv ist, im Schnitt einmal pro Woche ungeschützten Verkehr miteinander hatten, dann wurde das HIV-Virus trotzdem nicht übertragen. Das Risiko ist also dank der Medikamente sehr gering.
Also das heißt, ungeschützter Geschlechtsverkehr ist okay, wenn man HIV-positiv ist?
Das ist schwierig, das kann man so nicht sagen. Das Risiko ist natürlich nicht gleich null. Und es ist ja auch so, die größte Gefahr geht ja gerade von den Menschen aus, die gar nicht wissen, dass sie infiziert sind. Also auf gar keinen Fall ein Freibrief für ungeschützten Sex.
Dann gab es noch unerfreuliche Nachrichten vom Statistischen Bundesamt.
Das sagt nämlich, dass Telefonieren und Internetsurfen vor allem junge Menschen in eine Schuldenfalle treibt. Erfasst wurden die unter 25-Jährigen, die sich im vergangenen Jahr an eine Schuldenberatungsstelle gewandt hatten. Und die hatten im Schnitt Schulden von 1.350 Euro bei Telekommunikationsanbietern. Wenn man sich dann anschaut, dass diese Schuldner in der Altersgruppe im Schnitt ein Nettoeinkommen von gerade mal 725 Euro hatten, dann wird klar, um die Schulden zu bezahlen, würden fast 2 Monatseinkommen draufgehen.
Das sind Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Danke, Tina.
Wetter.
Beim Wetter ist noch kurz Durchhalten angesagt. Wo es in Deutschland jetzt noch regnet, wird das im Laufe des Abends besser. Also könnte es mit dem Public Viewing doch noch was werden. Spätestens in der Nacht lassen die Schauer und Gewitter nach. Ab morgen ist es dann fast überall heiter und trocken und die Temperaturen steigen wieder ein bisschen. Am Oberrhein sind morgen bis zu 25 Grad drin. Auch in den Tagen danach wird es wärmer als heute. Allerdings kann es in vielen Regionen von Deutschland immer mal wieder regnen. Das war das Update. Einen schönen Abend wünscht Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.